Ja, hallo Ho.
Grüß dich, lieber Seto.
Erstmal vielen Dank, dass ich nochmal hier bei dir sein darf und dich interviewen darf. Ich bin gespannt, was gesprochen werden wird, weil was du für mich verkörperst, ist eigentlich jenseits von Worten. Würdest du auch sagen, dass die Essenz immer jenseits von Worten ist?
Die Essenz ist immer jenseits von Worten und von daher gibt es keine Wahl, wie es sich ausdrückt. Das Leben entscheidet, ob gesprochen wird oder nicht.
Und das Leben entscheidet, was gesprochen wird oder nicht?
Das Leben entscheidet, was gesprochen wird oder nicht.
Aber es muss, das Leben entscheidet es, aber es muss mir zum Beispiel einfallen, was ich dich frage.
Großen Leben organisieren sich alle kleinen Leben. Je tiefer die Hingabe in das große Leben, umso klarer wird es, wer es ist, der all dies gestaltet. Umso klarer wird der eine Wille, der Wille Gottes, der immer mehr auch dein Wille ist. Je tiefer du eintauchst in das.
Also der Satz in der christlichen Mythologie, dein Wille geschehe, hat für dich sehr viel Sinn.
Das ist eine pragmatische Konzeptualisierung, wie die Liebe in allem arbeitet. Die Schöpferkraft, das Göttliche.
Dein Wille geschehe und trotzdem kann auch sowas wie Willen bei Menschen geschehen. Also dass ein Mensch das Gefühl hat, ich will das aber jetzt und das ist mein Wille und dafür gehe ich jetzt und das mache ich.
Es kann alle Spielarten annehmen. Es kann alle Facetten annehmen, wie es scheint. Als persönliche Entscheidung, als transpersonale Entscheidung oder als Entscheidung des Unausgesprochenen, wer ich bin. Die Spielart der Identifikation des persönlichen Willens bis zum Aufgehen im einen Spiel. Ohne das Trennungsspiel an sich.
Passiert es durch dich auch schon mal, dass da ist, ich will das aber und das ist mir wichtig und das soll so sein und da setze ich alle meine Kraft dran, dass das so ist?
Keine Spielart ist ausgeschlossen. Aber es ist in jedem Moment klar, dass es keine persönliche Spielart ist, auch wenn es so scheint.
Was heißt keine persönliche Spielart?
Dass es keine Trennung gibt und aus dem heraus auch keine Trennung erlebt wird. Ein Entfaltungsprozess in Bezeugung.
Es wird keine Trennung erlebt, aber dein Körper ist ja von anderen Körpern getrennt und dein Körper ist ja individuell, hat Neigungen und dein Verstand und Vorlieben und das ist aber überhaupt kein Gegensatz, sondern das Leben spielt einfach dadurch.
Die persönliche Spielart des individuellen Spiels eines Körper-Geist-Fahrzeugs wurde lange genug konditioniert und trainiert, sodass es so scheint, als wäre es ein persönlicher Körper und ein persönlicher Geist. in der Vertiefung dessen treten Spielarten der Transpersonalität stärker zutage, wenn sich die Vorstellung des persönlichen Körper-Geist-Spiels lockert.
Zu Pia hat mal jemand gesagt, also als sie schon Lehrerin war, Pia wird immer Piara. Wie würdest du das kommentieren?
Das Spiel der Ausdrucksform schärft sich in die Unverwechselbarkeit der Frische des Momentes. Es ist wie ein Diamant, der sozusagen zum Brillanten geschliffen wird in Verfeinerung.
Wenn keine Persönlichkeit im Weg steht, keine Identifikation, ist dann der natürliche Fluss, dass immer Verfeinerung passiert, oder kann ein Mensch auch dann gröber werden?
Gröbere Brocken sind genauso Teil des Spiels, und in dem Augenblick, wo die Verfeinerung geglaubt wird als Konzept, ist sie ein autosuggestiver Schleier und damit ein Hindernis. Daher großer Brocken, Hurra, würde ich sagen. In der Frische des Lebens, in der Frische des Sehens, in der Frische des Nichtgeistes. Großer Brocken, Hurra. Verfeinerung, Ade.
Bei den Politikern gibt es ja auch ganz grobe Brocken, würde ich sagen. Letzte Woche waren hier Wahlen in Österreich. Bist du wählen gegangen?
Ja. Ich habe mit Wahlkarte gewählt. Vorher, also war ich in München, war dieses Wochenende. Und daher mit Wahlkarte.
Welche politische Richtung unterstützt du?
Die Stimme wurde für Grün abgegeben.
War da aus Mitgefühl für die Umwelt heraus, oder?
Die transpersonale Intelligenz führt einfach zu einer Entscheidung, ohne dass ich etwas dazu mitzutun hätte. Also es ist irgendwie, es wird das Leben berücksichtigt, die verschiedensten Faktoren, und es geschieht, dass dieser Organismus einfach dort das Kreuz macht. Es wird immer klarer, dass die intuitive Intelligenz, die alle diese Energieströme der Entfaltung berücksichtigt, einer rein analytischen, politologisch fundierten Analyse sozusagen weit überlegen ist.
Also du hast weder vorher drüber nachgedacht noch nachher, oder?
Das Denken darüber ist ebenfalls Teil des Prozesses, aber es ist eben nur ein winziger Teil, und intuitive Entfaltungsintelligenz reicht viel weiter als der kognitive Aspekt von Verstehen und Analysieren von Entwicklungen, politischer Strömungen und Bewegungen.
Osho hatte eine ganz bestimmte Meinung von Politikern. Er hat mal einen Witz erzählt, und zwar hat er erzählt, alle dürfen in den Ashram. Der Ashram ist für alle offen, nur keine Politiker und keine Hunde. Und am nächsten Tag hat er sich dann entschuldigt bei den Hunden, dass er die in einem Atemzug mit den Politikern genannt hat. Kannst du diese Einschätzung verstehen oder nachvollziehen, oder?
Der Ashram-Provokateur war einfach diese Rolle, die das Leben zu spielen hatte. Das Spiel der Kooperation und der Dialog mit der westlichen Psychologie war eine Facette des Spiels, und die Provokation einfach ein weiterer Aspekt, wenn du so willst, die humoristische Seite auch an zu Ecken und Kontroversen einfach zu schaffen, um sozusagen frischen Wind in die Energiebewegung zu bringen. Genauso wie dieses Spiel mit den Rolls-Royce, ich weiß nicht, der über 90. Und es gibt viele Menschen, die wiederum nicht die Pointe begriffen haben.
Dann erklär sie doch bitte nochmal.
Naja, ich würde sagen, es sind schon um 90 zu wenig. Ich würde ein paar mehr, also ich würde vielleicht eine Sammelaktion unter Milliardären, da haben wir in Österreich auch einen gehabt, der kandidiert hat, vielleicht wäre das was, dass der in der Post-Ojo-Ära vielleicht auch noch einen Rolls-Royce spendet, also dieser Politiker, der da mit Geld, also sehr viel.
Er mir fällt ein, ich glaube, Osho wollte für jeden Tag einen haben, er wollte 365 haben.
Ja, eben, ja, das waren ihm zu wenig, sag ich.
Du hast sehr viele Bücher hier in deiner Wohnung. Hast du auch Osho gelesen?
Ich habe sehr viel Osho gelesen in den 70er Jahren, in den 80er Jahren. Wo er sich noch Bhagwan Shreyarshneesh nannte. Und es war auch die Energiebewegung. Mein erster Indienbesuch war 1979, glaube ich. Aber ich war nicht in Pune, sondern so ein bisschen rumgefahren in Indien.
Wie siehst du Osho jetzt im Nachhinein?
Ein kosmischer Halotri. Es geht feiner und reiner. Aber er hat es ja selber gemerkt in den letzten Jahren, dass diese Ausreizungsexperimente mit Lachgas einfach halt auch wieder ein trauriges Nachspiel waren. Und genauso diese ganzen soziologischen Experimente mit Menschen und diese dramaturgischen Inszenierungen vor Gericht. Es gibt eine Aussage von Osho, der einzige Mensch, den er auch gerne live kennengelernt hätte, war Ramana Maharshi, wäre Ramana Maharshi gewesen. Und klar, die Reinheit und Kompromisslosigkeit unter Verzicht der Ausreizung dieser unglaublichen Macht und Energetik, die Osho zur Verfügung gestanden ist, war natürlich auch eine Spielart des Feuers, das gelodert hat oder nicht wirklich vollständig verbrannt ist.
Wie hast du das empfunden, dass er nach Amerika gegangen ist?
Interessant. Das ist ein Geschenk gewesen, diese Inszenierung. Ein wesentlicher Schritt in der Entwicklung sozusagen dieser ganzen Energiebewegung über die Hippies, über New Age, über diesen Aufbruch in den 60er Jahren.
Kannst du verstehen, dass die Regierungen im Westen, in Westeuropa, so eine Angst vor ihm hatten? Also ich habe das persönlich erlebt. Ich habe zu der Zeit am Flughafen Köln-Bonn gearbeitet und Osho ist, oder Bhagwan damals, ist mit seinem Privatflugzeug rumgeflogen worden und auch über die Bundesrepublik, und ihm ist die Landeerlaubnis nicht erteilt worden, und dann musste die Maschine aber landen, weil sie keinen Treibstoff mehr hatte, und dann durfte die Maschine nur landen unter der Bedingung, dass Osho das Flugzeug nicht verlässt. Die hatten also eine unheimliche Angst vor ihm. Wie würdest du das kommentieren?
Ein wirklicher Lehrer ist immer gefährlich für das Ego. Er ist gefährlich für die kollektive Verschanzung des im Massenego. Und die Bekanntheit und die Energetik und die gesellschaftlichen Auswirkungen einer Begegnung mit dem Kollektiv sind unabsehbar. Und das ist das, wovor sich Machtpositionen, es ist bedrohlich für jede Art von Machtpositionierung eines Ich. Wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische Machtpositionen, die nicht aus der Autorität des Seins kommen, sondern eben aus der Autorität eines Leitbildes, einer Identifikation, einer Idee, einer Ideologie, einer religiösen Fixierung, wie auch immer.
Liegt das in den Menschen verankert, dass sie politischen Führern oder politisch Verantwortlichen, würde man vielleicht heute sagen, dass sie da so Leitbilder draus machen, dass die so in den Mittelpunkt gestellt werden. Man könnte die auch einfach behandeln wie irgendeinen Beamten, wie einen höheren Beamten, also ohne diese ganze Aufmerksamkeit, die sie bekommen.
Es erfordert die Reife der radikalen Abkehr in diesem Moment, sich auf das zu besinnen, was kein Leitbild ist, was nicht medial gesteuert ist. Wie Punjabi es formuliert hat, er sieht auch im Satsang so viele verschiedene Gesichter. Und er sieht, dass die Augen glänzen für Ideale, für Vorstellungen, für Zusammensein, kommunikative Erlebnisse für Menschen und so weiter. Aber er sieht nicht dieses Feuer nach Wahrheit, dieses radikale Feuer, dieses Unglaubliche, wenn ein Mensch in der Masse plötzlich stehen bleibt und sich umsieht und von daher neu die Richtung und den Weg erspürt, den das Leben gehen möchte.
Siehst du bei den Menschen, die zu dir kommen, zum Teil oder eben auch dieses Feuer, diese Suche nach Wahrheit?
Es ist in allen Menschen und es lodert in allen Menschen. Und die Schleier der scheinbaren Überdeckung sind mehr oder weniger flüchtig. Manchmal ganz dicht, manchmal ganz dick und manchmal ganz dünn. Und wenn sie ganz dünn sind, dann sind diese Aha-Erlebnisse, dass das Leben frei fließend sich gestaltet, ohne dass Menschen verstehen, warum und wie es geht oder gehen könnte oder gehen müsste. Und es gibt Momente totaler Verstrickung, in denen Menschen, die klare Einblicke kennen in die Natur des Seins, plötzlich wieder in der Verkettung der Programme, im Stau der Gefühle, im Stau der Identifikation hängen und zappeln und plötzlich bricht es wieder auf. Die Spielarten der Öffnung, die Spielarten der Transformation sind unterschiedlich. Das Feuer lodert in jedem Menschen.
Ja, manchmal macht es den Eindruck, dass da auch sowas wie eine äußere Verliebtheit dem spirituellen Lehrer gegenüber ist.
Das ist etwas, was ich nicht nähere. Ich wirf Menschen zurück auf ihre Natur. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass dieser Seitenaspekt ist, der einfach auftreten kann, der aber ohne weitere Bedeutung ist.
Wie spielt die Anziehung zwischen Mann und Frau in der Begegnung zwischen Lehrer und Schüler, wie spielt sie da rein?
Oder welche Projektionsmechanismen treten auf?
Auch von Seiten des Lehrers?
Von Seiten des Lehrers. Von welcher Seite sprichst du? Wo sollte eine Seite sein? Solange Dualität ist, solange gibt es Projektionsseiten. Der Lehrer, solange es einen Lehrer gibt, der geglaubt wird. Ja, aber ich halte von dem Begriff Lehrer eigentlich gar nichts mehr. Ja, und das sage ich ja immer. In dem Augenblick, wo es zusammenklafft in die Non-Dualität, ist dieses Spiel von Lehrer-Schüler wird es nicht mehr geglaubt und daher ist es dann möglich, sich ganz natürlich als normaler Mensch frei bewegend hier in der Non-Dualität zu zeigen, ohne zu behaupten, Menschen etwas geben zu können.
Der Lehrer wird Lehrer genannt, aber da ist im Grunde keiner.
Keine Ahnung, wie die Menschen nennen, also Benennungen. Manche sagen Ho, manche sagen Gerhard. Ich sage einfach ich. Und ich sage ganz überzeugt ich erstmals.
Ja, es ist ja auch einfacher, ich zu sagen, als der da oder dieser Körpergeist, dieses Körpergeistsystem oder. Du hast eben Machtstrukturen erwähnt auch, oder eben Menschen, die, ja, die eben gerne Macht ausüben, also durch die das so passiert. Also ich habe eine Neigung dazu, das Finanzsystem zu erforschen und zu versuchen zu verstehen und auch die Machtstrukturen, die da mitspielen. Da ist irgendwie bei mir ist so der Impuls, da Licht reinzubringen. Für mich selber, aber vielleicht auch für andere Menschen. Kannst du was, ich weiß nicht, wie weit du dich damit beschäftigt hast, aber kannst du was zu Geld sagen, als fließende Energie oder auch als Machtmittel oder?
Die Lösung liegt immer in der vollständigen Abwendung für einen Moment. Und in der Verbindung mit dem Wesen ist es möglich, auch Strukturen betreffend Geld und Umgang mit Geld, dass sie sich ändern, weil sie sich nicht ändern müssen. Es ist das Um und Auf für alle Transformationsprozesse, dieser eine Moment der Innenschau und in dieser Innenschau, die einfach, wo die Kompromisse sich lockern, ist es möglich, neu zu erstehen und Vorbild zu sein und dann ist es möglich, dass der Umgang mit Geld sich im morphogenetischen Feld von daher ausbreitet, als Welle des Ausdrucks, als Welle des freien Ausdrucks und ein neu vernetzter Umgang damit als Vorbild in Erscheinung tritt, der ebenfalls Menschen von innen heraus ergreift und in diesem morphogenetischen Feld eine neue Wirtschaftsform sich erhebt und entwickelt. Sonst und die Gefahr bei allen Themen dieses einen Quälgeistes, es ist immer das Kleben am Thema und das Beschäftigen mit Themen, die Beschäftigung mit Gedanken, wie der Maharshi es klar formuliert hat, Ego ist Bündel von Gedanken. Jede identifizierte Idee, daher Ratzeputz, und da bin ich ganz radikal, die Lösung liegt ausschließlich in der Lösung. Die Aufgabe liegt ausschließlich in der Aufgabe und Aufgabe hast dieser Moment des Reifen nicht wissen müssen. Diesen Moment. Und von daher.
Es kann auch ein schönes Erlebnis sein, etwas zu verstehen. Also zum Beispiel eben Strukturen und Abläufe und aha, so ist das. Und jetzt wird mir das klar. Und die Interessen gehen in die Richtung und die in die Richtung. Und das kann einfach auch sehr schön sein, was zu verstehen. Ne?
Du kannst gar nicht anders, als das auszudrücken, was durch dich auszudrücken ist. Es gibt gar keine andere Möglichkeit.
Könntest du den Satz teilen, alles im Leben ist ein Geschenk, auch wenn man dafür bezahlen muss?
Ja, alles im Leben ist ein Geschenk. Diesen Satz kann ich teilen und alles, was danach erfolgt, natürlich auch. Aber das ist wiederum eine Idee, die autosuggestiv, ja, es ist ein dualistisches Konzept. Aus der Erfahrung der einfachen Non-Dualität ist es nicht notwendig, dass es so polarisiert, dualistisch formuliert wird.
Praktisch müsste gar nichts, gar keine Zusammenhänge formuliert werden.
Darum hat der Maharshi wenig gesprochen. Weil es genau eben diese Schleife des Geistes ist, der Ego-Geist, der vorgibt, die Lösung zu bringen und wiederum nur zu weiteren Schleifen des Geistes führt.
Im wissenschaftspraktischen Bereichen ist es auch gut, Sachen zu verstehen, weil der Mensch hat Maschinen konstruiert, die hilfreich sind und dafür muss man bestimmte Abläufe und Naturgesetze verstehen, um das auszunutzen.
Ja, es ist von der Erfahrung her einfach so, dass ich viel, viel mehr diese Ebenen von Subtle Mind nutze. Wenn du so willst, Aspekte von intuitivem einfach im Einssein fließen und entfalten. Und dass ja natürlich auch die mentale, rationale Diskussion jederzeit Teil des Spiels ist. Und wir können einfach bis ins Detail über kognitive Fragestellungen auch diskutieren. Das ist kein Widerspruch. Aber der Strang der Absorption, sage ich mal, das, was da die Quelle, die da fließt, die sich da eröffnet, ist was ein breiter Strom ist, wo der kognitive Verständnisaspekt nur so ein winziger Teil ist, der ebenfalls frei zugänglich wird, das Denken, das rationale Denken und Argumentieren. In diesem Eintauchen ins spirituelle Herz wird einfach immer mehr spürbar, dass die Quelle einfach agiert und dass das Verständnis peripher ist.
Lebst du, ich weiß nicht, ob immer oder zeitweise, ohne das Leben, deine Eindrücke, was passiert, ohne das in Worte zu fassen? Also siehst du einfach, oder passieren die Wahrnehmungen über die Sinne, ohne einen Worte fassen?
Worte fassen geschieht jetzt, weil wir hier sprechen beim Interview, sonst geschieht keine Worte fassen, es geschieht dort, wo das Leben, wo es angebracht erscheint, aus dem Spiel, aus dem Sein heraus. Und es geschieht genauso wie das Atmen. Es ereignet sich. Maya spielt sich aus, ereignet sich und dahinter ist dieses klare, einfache Ich bin Gewahrsein jenseits der Form. Das Maya als Spiel der Form, als Erkennungsspiel, als Diskussionsspiel, als Ausdrucksspiel, als Erlebnisspiel. Erlebt, bezeugt, gewahr ist.
Was heißt Maya wörtlich?
Die Illusion, die Erscheinung. Und diese Erscheinung ist nichts anderes als das Gewand der Realität, die Realität selbst, weil es nur eines ist. Die Formlosigkeit, die Intelligenz erscheint als vibrierende Formenergetik. Es erscheint als vibrierende Formenergetik. So scheint es im Spiel der Sensorik dieser Sinnes. Organ, Illusion, sage ich mal, die absolute Realität ist. Die einzige Möglichkeit des Erwachens, ne? Ohne das Bühnendrama, ohne diese Fata Morgana, ohne den Sinnenrausch und die Verfeinerung und Transzendierung des Sinnenrauschs gibt es kein Aufblitzen der einfachen Wahrheit und des höchsten Geschenkes. Und dann ist es möglich, dass die Feier des Momentes zur Feier des ewigen Momentes wird. Mit allen Missverständnissen und Identifikationsmomenten des Spiels, die überreifen und die sich lockern und die sich lösen, wenn der Wunsch nach Lösung sich lockert.
Du bist ja Lehrer und vorher hast du erzählt, dass deine Schüler deine Videos im Internet finden, zum Beispiel vom Forum Erleuchtung, wie du vorne warst und dann eine Frau bei dir war und vor dir gesessen hat und da so ein energetischer Austausch passiert ist und haben dich wohl auch gefragt, was da passiert ist. Was antwortest du denen dann?
Es ist jeden Moment neu. Das ist eine Antwort, die dann aufsteigt. Die Antwort kommt nicht von mir oder die Frage kommt nicht wirklich aus dem Schüler, sondern es ist die Gesamtenergetik, die dann die Interaktion von Frage und Antwort zur Verfügung stellt. sozusagen, es ist einfach eben diese Spielart, die aus der Möglichkeit, jetzt ganz breit diesen Organismus gezielt in der Non-Dualität zu verwenden, die auch transpersonale Spielarten zulässt.
Transpersonale heißt zwischen verschiedenen
Körper-Geist-Erscheinungsformen, die nutzend. Wo es sehr klar wird, dass das, was aufbricht, aus der Synchronizität der Energetik stammt und nicht aus selbst der klaren non-dualistischen Nutzung dieses Körper-Geist-Gerhard zum Beispiel. Es ist nur eine Spielart, die streite, klare, non-dualistische Ausdrucksqualität im freien Hiersein. Und es gibt noch viele andere Spielarten, die sich eröffnen in dieser klaren Fokussierung, die praktisch zur Verfügung stehen. Zum Beispiel Muruganar, einer der demütigsten Schüler des Maharshi, hat die Worte des Meisters einfach niedergeschrieben, aus dem, wie sie in ihm sozusagen in dieser Ausdrucksform Muruganar aufgestiegen sind. Und er hat genau gewusst, es sind die Worte des Maharshi, aber es sind genauso die Worte von Muruganar, es sind einfach die Worte des Seins, es ist einfach das Leben, das spricht. Und die Zuordnung zu Personen ist eine vorübergehende Vorstellung, eine vorübergehende Erklärung, die transzendiert wird.
Ja, dann braucht auch kein Stolz mehr aufzusteigen für etwas, was gesagt wird.
Genau.
Aber man braucht sich auch nicht mehr dafür zu schämen.
Das ist so erleichternd. Das ist unglaublich erleichternd. Das ist so. Diese Entwaffnung von gescheit und dumm, dieses Ausdruck der Natürlichkeit der Agenten und der Respekt in jedem Agenten spricht einfach die göttliche Kraft und die Resonanz dessen gewahr zu sein, ist etwas, das dann von innen wie es wirklich zulässt, dass ein Mensch sich traut, sich einfach nackt zu zeigen als Mensch, ohne Maskierung, dass die Maskierung sich grundlos lockert und der Mensch gar nicht weiß, warum. Weil das Sein es vollkommen grundlos erlaubt. Und dieses Erlauben, dieses Okay, ist keine Zustimmung, keine Ermutigung, ist keine Wertungsprojektion und damit keine Trennungsprojektion.
Grundlos und zwecklos, ja?
Grundlos und zwecklos. Und das merken Menschen. Menschen spüren es, dass das irgendwie aus irgendeinem Grund keine Forderung gibt. Eines Ich an ein anderes Ich, ein Lehrer, der einen Schüler wieder eine Methode geben will, sondern es ist einfach Sein. Und zu sehen, dass es genau so und nicht anders sein kann, als es geschieht, jeden Moment neu und in dieser bewussten Wertschätzung des Seienden, jeden Moment neu, eröffnet sich die Möglichkeit entspannter, weiterer Öffnung und Verfeinerung.
Das heißt, jede Sinnsuche ist im Grunde sinnlos.
Jede Sinnsuche ist wunderbar sinnlos. Es ist so erleichternd, keinen Sinn, keine Projektion eines Ich noch eine Erfüllung in der Zukunft mehr glauben zu müssen. Weil es erfüllt ist, bevor du irgendetwas erfüllst oder irgendetwas vom Leben erfüllt wird in der sogenannten Zukunft, sondern in diesem Moment muss nicht unbedingt die gedankliche Projektionsbeanstandung eines Ich geglaubt werden. Und es muss aber nicht die Projektionsbeanstandung eines Ich verurteilt werden, wenn sie geschieht. Und wenn diese Projektionsbeanstandung eines Ich nicht verurteilt werden muss, wenn sie geschieht, dann kann es sein, dass sie mit der Zeit einfach sich lockert und löst, weil sie vollkommen sein darf. und nicht der erhobene Zeigefinger des Lehrers, der sich für den Lehrer hält und den Schüler sozusagen maßregelnd einen Hinweis geben möchte, diese Projektionsbewegung eines Ich auf ein anderes, weniger geöffnetes Ich, einfach nicht mehr geglaubt wird. Und gesehen wird es ein Angebot wiederum mit diesem Ego-Mind, den Ego-Mind zu begleiten. Was nicht funktioniert.
Also praktisch läuft diese Projektion dann aus, weil wenn sie nicht mehr geglaubt wird und keine Aufmerksamkeit und Energie mehr...
Das grundlose Auflösen von rudimentären Organen ist in der Evolution rudimentären Projektionsmechanismen, sprich Ego-Geist. Weil der Ego-Geist vollkommen sein darf und vollkommen abgespult werden darf und klar dann zu sehen ist, ist es möglich, wird, dass er weniger geglaubt wird, weniger verwendet werden muss und sich daher mit der Zeit subtilere Aspekte dessen einfach gesehen werden und sich lösen.
Hast du eine Ahnung, wie das in der Menschheitsgeschichte passiert ist, dass sowas wie eine Ich-Identifikation aufgetreten ist? War das von Vorteil für die Menschen, die in der Gemeinschaft, im Stamm oder gelebt haben? Oder?
Es ist einfach ein wunderbares Wagnis dieses Spiels der Intelligenz, sich in der Maya, in der Ausdrucksform zu erproben und zu experimentieren. Es ist einfach das Spiel des Lebens, das Schöpferische in allem, das Spiel der Moleküle, das Spiel der Atome, sich in neu zu formieren in den Orbitalen und dann in den Molekülen und dann dieses Erspüren und dann diese Koordinationsspiele zwischen Proteinen und Nukleinsäuren und dann diese Intelligenz, die sich nicht aufhalten lässt. Und wenn die Bewertung des Spiels in Projektion im menschlichen Geist fällt, dann ist einfach nur diese Schönheit der totalen, klaren Entfaltungsdynamik, die immer wieder zu neuen Ufern im ewigen Jetzt unterwegs ist. Und diese Gehirnhemisphärenkoordination ist dieses Spiel der menschlichen, der hominiden Evolution. Dieses unglaubliche Potenzial im Frontallappenbereich zum Beispiel zu nutzen und zu entdecken. Dieses Abenteuer lernen, das erst wirklich ganz zur Verfügung steht, wenn dieses Trennungsspiel als eine Facette des göttlichen Spiels sich löst, verflüchtigt und das erlaubt, dieses Hirn wirklich neu vernetzen, lebendig neu zu erleben und zu verwenden im Spiel dieser Welt.
Woher kommen die Informationen, wenn das Spiel so frei passiert? Sind das Erfahrungen aus der Vergangenheit oder wird das aufgeschnappt aus dem Kosmos? Oder?
Ja, wer ist es denn, der einfach das übersetzt von der DNA über die mRNA und dann an den entsprechenden Zielorten auf Zellebene an den Ribosomen die richtigen Aminosäuren zusammenhängt und zur richtigen Zeit die entsprechenden Sequenzen aus der Genetik abliest und dann die richtigen Moleküle an den richtigen Stellen im Körper, in den Organen hervorbringt und diese unglaubliche Intelligenz, wer ist es denn, wer weiß denn das, wie die Photosynthese funktioniert in den Pflanzen? Ja, wer? Das ist die grundlegende Frage. Wer bin ich, wer ist es denn, der dies alles weiß, ohne auf so eine winzige, kleine, kognitive, glaubensskeptische Instanz begrenzt zu sein. Wer bin ich? Wer ist es? Wer? Die Urfrage von Ramana Maharshi. Die ganze Schöpfung ist der Beweis dafür. Das Staunen, diese Möglichkeit der Natur, die Schmetterlinge, die Blüten, die Galaxien, die Korallenriffe, die menschlichen Organe. Das Wunder des Lebens, das Wunder, das ist doch offensichtlich, wenn der Geist für einen Moment in der Gnade des lebendigen Hierseins auf Pause gestellt ist. Wenn dieser Fluss ewig erlangen, verstehen, zu wollen, nicht zu wollen, wenn dieser Mechanismus grundlos für einen Moment gestoppt ist, mittendrin. Und von daher sich neu umzusehen und zu staunen. Dieses Wunder, dass es ist, dass es erscheint, dass es erlebbar ist, dass es zu hören, zu schmecken, zu sehen, zu fühlen, zu erleben. Dieses Geschenk, diese Offensichtlichkeit.
Ja, das ist die größte Freiheit, einfach nur das zu sehen, was gerade erscheint. Und nur das, ohne Grund, ohne Sinn, ohne Zweck. Einfach das erscheint jetzt und passt da.
Und es muss für nichts herhalten. Es muss nicht als Erlebnisfutter eines geläuterten Ich herhalten. Oh, wie schön ist die Welt. Oh, so schön. Sondern stopp.
Darin ist ja aber auch Platz für alles. Kann auch Frustration oder Schmerz erscheinen.
Genauso wie es erscheint. Genauso wie es sich anfühlt. Einfache Deckung. Leben in der Realität. Frei von spekulativen Interventionen der Geister, der Gedanken.
Ja. Da braucht man eigentlich nichts zu sagen, aber ich würde trotzdem weiter fragen. Was kannst du zu der Aussage sagen, Lehrer sind Agenten der Gesellschaft? Sie konditionieren die jungen Menschen so, wie die Gesellschaft das möchte, wie
ich würde diese Aussage nicht unterstützen aus dem freien Sehen heraus, aber das Verkörpern des freien Sehens kann diese Vorstellung, die relativ in der Identifikation, wo also in der relativen Identifikation durchaus eine Zustimmung verständlich ist. Ne? So kann es gesehen werden. Aber in diesem Moment, wo das wirklich geglaubt wird, ist es einfach ein Gefängnis. Daher ist es gleich gescheiter. Und mich interessiert eigentlich die klare, unmittelbare, totale Möglichkeit, dieses Gefängnis aufzubrechen und nicht weiter zu begründen. Auch wenn es so scheint und auf einer bestimmten Betrachtungsebene dieser Satz okay ist und korreliert, aber es ist eben nur mit einer Verständnisebene des Prozesses und praktisch würde ich sagen, die Verkörperung des Einsseins, um alle diese Leitsätze aufzubrechen und Veränderung von innen her geschehen zu lassen. Und das ist das, wie Lehrer sein geschieht. Und aus dem Vorbild heraus Resonanz geschehen kann, sodass einfach der Leitsatz sich lockert.
Das ist ja auch ein sehr allgemeiner Satz. Man kann ja mit einem Satz nicht, nicht alles einfangen, was zwischen Lehrern und Schülern passiert. Ne? Ich habe letztens Markus Benz interviewt. Der hat einen Sohn, der geht in Freiburg auf die freie Schule und er ist so total begeistert davon, dass wie da Schule gespielt wird, nämlich dass die Schüler genauso viel mitzusagen haben wie die Lehrer, dass es eine Schulversammlung gibt, wo über Probleme gesprochen werden und wo die Stimme der Schüler genauso ist, so viel Gewicht hat wie die der Lehrer. Also da ist zum Beispiel passiert, dass ein Lehrer, dass die Schüler einen Lehrer nicht mochten. Die anderen Lehrer fanden den aber ganz okay, aber der Lehrer musste dann gehen. Und da ist es auch so, dass die Lehrer praktisch den Schülern folgen, nämlich das zu unterrichten und das zu erklären und zu bringen, was die Schüler möchten, in dem Rhythmus, wie sie es möchten. Und ich habe auch gehört, da sollen ganz, ganz schöne Kinder rauskommen, ganz lebendige und authentische. Hast du dich mit anderen Lehrkonzepten beschäftigt und ja, oder hast du da eine bestimmte Meinung oder einen Kommentar zu?
Mich interessiert überhaupt keine Vorgabe des Geistes. Es geht ausschließlich um dieses ewige Davor, aus dem auch pädagogische Ziele sich entfalten und es gibt eine Resonanz zu Spielarten, wo die Entfaltung des Wesens im Ausdruck des Schülers einfach, wo diese Wählbarkeit und diese Interaktion einfach genährt wird, der Entfaltung von innen anstelle des Hineinpressens des Leitbildes von außen. Und es wird ganz natürlich durch mein Hiersein unterstützt.
Da ist nicht eine bestimmte Schulform für nötig.
Aber es wird auch nicht zum Leitbild, es wird auch nicht zum freieren Leitbild. Mich interessiert überhaupt kein Leitbild. Das heißt, die Autonomie ist vollkommen und die Autonomie ist nicht abhängig von pädagogischen Konzepten. Die Frische des Momentes in der Interaktion von Menschen im Spiel, der Bühne des Seins, muss auch nicht gedrückt werden durch ein erweitertes pädagogisches Konzept, was vielleicht an der Behörde vorgetragen werden könnte und dann vertreten werden könnte. In dem Sinn bin ich radikal. In dem Moment formuliere ich es so, dass es kein Interesse gibt. Und das hat man vielleicht in Amerika kurz missverstanden, wie gesagt hat, I'm not interested in anything at all. Ich gesagt, total intimacy. Es ist totale Intimität ausschließlich. Es gibt nur Esse, es gibt kein Interesse. Und trotzdem ist kein Widerspruch, jetzt das umzutransportieren. Wenn ich beim Landesschulrat vorspreche, dann formuliere ich das auch sicher als Konzept. Das ist eben plausibel. Aber das Interesse an dem Moment und der Totalität des Momentes, wo die eigentliche Aufgabe ist in dieser Welt, für diesen, ja, diese Variante des Spiels, ist einfach in dem ganz ursprünglichsten und wesentlichsten. Was, wenn du so willst, zwischen den Zeilen, in den sogenannten, auch in die sogenannten Inhalte, die gar nicht wichtig sind und ob die wichtig erscheinen oder nicht, die einfach gespielt werden, weil ich weiß, was dahinter ist.
Und wenn du ein Konzept vorträgst, weil es in der Situation so ansteht, dann wird das wahrscheinlich sehr klar und verständlich sein, denke ich mir, weil keine Trennung ist zwischen dir und demjenigen, dem du das vorstellst. Und weil der Verstand ganz frei funktionieren kann.
Jenseits aller Bewertungsprojektion. Es kann auch sein, dass da irgendwas dass ich da irgendwas vortrage und dass ein paar Schüler da interessiert sind, ein paar nicht interessiert sind, die dann was anderes. Aber dass zum Beispiel Schüler sich gern da hereinsetzen in die Klasse und fragen, ob sie da irgendwie auch dazu sitzen dürfen, weil sie einfach merken, irgendwie gibt es da einen Sog von grundlosem Okay, wo einfach ein Wohlfühlen ist und sie wissen selber nicht warum und wie. Wo es gar nicht um die Inhalte geht, die ich offiziell sozusagen für die ich bezahlt wäre, dass ich vermittle, die ich natürlich vermittle. Aber es ist Teil des Spiels. Und es geht mir um was wesentlich Tieferes. Als die Vermittlung dieser Inhalte, wo es um Phänomene geht. Mir geht es gar nicht um Phänomene.
Lechzen die Menschen nach so einem grundsätzlichen Okay?
Ja. Es ist die Sehnsucht jedes Menschen. Jeder Mensch möchte glücklich und frei sein. Ne? Und das ist ansteckend. Und das ist nicht mit einem Leitbild zu erreichen, auch nicht mit einem erweiterten, gereifteren pädagogischen Konzept. Das ist meine Erfahrung. Auch die beste Speisekarte, die wiederum als Leitbild autosuggestiv eine Veränderung bewirkt, hat nicht die Griffigkeit wie ein lebendiger Mensch, wo überhaupt nicht irgendwie, wo eine Frische in der Begegnung da ist und du weißt nicht warum und wie und hast keine Ahnung, aber irgendwie ist da eine Lockerung und eine Resonanz und eine vibrierende Lebendigkeit, die irgendwie einfach gut tut, einfach und von innen Menschen einfach irgendwie für Momente freier spüren, fühlen, agieren, erleben lässt. Und die Qualität der Essenz des Lebens für Momente irgendwie schmecken lässt. Weniger überdeckt durch Konzepte, Vorstellungen, Glaubenssätze, sprich Ego-Bündel von Gedanken.
Kann aber auch gerade gegen diese Freiheit ein Widerstand in Menschen erscheinen.
Ja, passiert auch. Die Liebe lässt auch brutzeln das Aufbegehren zu. Und dann darf der Schüler halt einmal dumm und einmal frech sein. Was vor Jahren noch nicht erlaubt war, sozusagen, wo dieses Zensur-Ich von Wichtigkeit oder Lehrerrolle, wo die Lehrerrolle wirklich geglaubt wurde. Ne? Und jetzt ist es möglich, aus der Autorität zu schöpfen und jede Amtskappel-Autorität noch feiner sich lösen zu lassen, sage ich mal. Und dennoch ist es eine Spielart, die entsprechend verwendbar ist, ne? Die zur Verfügung steht, aber nicht geglaubt wird und wenn es die Kostümierung und Inszenierung auf der Bühne erfordert, wird sie auch verwendet. Das heißt, bei formellen Anlässen werde ich ganz bieder einfach die dem Leben adäquate Rolle wird dann gespielt einfach. Weil das Leben interessiert ist wirklich an Liebe und Heilung einfach für alle. Und das Leben nicht interessiert ist an irgendwelche Spompernadeln individualistischer Inszenierung von Freisein, sondern das Leben eben in Rücksichtnahme und fühlen und erspüren, was in dem Moment angesagt ist, agiert und bei Behörden einfach anders auftritt in der Interaktion mit Menschen im Gespräch als vielleicht in Satsang-Szenen oder dass das Leben sehr wohl weiß, ohne dass ein Leitbild geglaubt werden müsste und ein Gedankenprozess von Projektion, wie dort zu verhalten wäre, weil sich die Frage gar nicht stellt in der Non-Dualität.
Das Leben hat keine Angst vor einem formalen Auftreten.
Das Leben hat auch keine Angst vor formalem Auftreten. Das Leben nimmt, wenn es ins Konzert geht, greife ich zu einem Anzug und manchmal sogar eine Krawatte, das ist sehr selten, aber zumindest entsprechend als Prüfer, dann werde ich ganz genau, ganz völlig normal in Erscheinung treten und
ja. Weißt du noch, wie der Knoten geht bei der Krawatte?
Da brauche ich immer einige Zeit. Und ich mache es immer meistens am Vortag schon ein bisschen, dass ich schon habe, sodass ich dann nicht mehr so umhängen muss, sie noch anziehen. Weil jedes Mal wieder nicht. Jedes Mal wieder dasselbe, dass das einfach nicht so sehr verfügbar ist, diese Art, wie es geht. Und ich habe auch schon Knoten geschafft, die schauen so aus wie und sind trotzdem irgendwie anders gemacht. Und trotzdem fällt es nicht auf.
Das Leben ist einfach kreativ.
Ja, aber es findet sich einfach eine Lösung in der Lösung davon. Und das Vertrauen ist immer da. Und das Vertrauen ist eigentlich seit der Kindheit immer da. Das ist das, was nie getrübt war, das Vertrauen in das Göttliche.
Manchmal findet sich die Lösung in der Nichtlösung.
Die Lösung findet sich immer in der Lösung davon. Und die Aufgabe findet sich immer in der Aufgabe von allen diesen Gedanken, spintisiererischen Netzwerken der Spinnen.
Anderes Thema, du bist die letzten 2 Jahre im Sommer in Berlin beim Forum Erleuchtung gewesen, mit verschiedenen Lehrern zusammen aufgetreten auf der Bühne. Und du gibst auch daraus hat sich entwickelt, dass du mit anderen Lehrern Satsang gibst. Ich war jetzt zum Beispiel mit Mari in Berlin und wie ist das? Ist das irgendwie anders oder ist es einfach nur eine Bereicherung oder wie würdest du sagen?
Es ist einfach eine andere Spielart und meistens höre ich mich einfach Ja sagen, wenn ich gefragt werde. Warum nicht? Alles, was dem Leben dient, es gibt nichts zu verstecken, es gibt nichts zu vermeiden und es gibt niemanden, es gibt keine Bloßstellung, es gibt nur eine Eröffnung dessen, wie es geschieht und Wenn es vorgeschlagen wird und ein Interesse daran gibt, im Leben, im Gesamtenergetik, warum sollte ich Nein sagen? Warum sollte eine Spielart, mit der das Leben sich erproben möchte, in der Transpersonalität, warum sollte die abgewürgt werden? Wenn es einen ehrlichen Impuls des Herzens gibt, einfach etwas miteinander zu gestalten. Weil die Exklusivität der Meistersessel einfach, da gibt es kein Interesse und keine Affinität zu dieser Spielart. Weder zum Meistersessel noch zu Hollywood Honig. Zu keiner dieser Spielarten. Und alle Spielarten sind einfach wertvoll, weil sie einfach Prozesse sind, mit denen neu was experimentiert werden kann. Einfach, ne? Also es braucht die Bewertungsprojektion nicht geglaubt werden. Über Spielarten des Ausdrucks.
Ich habe es so erlebt, dass du irgendwie sowas wie ein energetischer Brennpunkt dabei warst. Also das war natürlich ein Prozess, wo alle dran beteiligt waren und alle Formen mitgespielt haben, aber manchmal hat es so den Eindruck, als gerade für die energetische Ausrichtung, als wenn da du irgendwie ein Brennpunkt gewesen bist. Hast du das selber auch so erlebt?
Ich genieße das einfach, dieses mache öfters in Räumen, dass ich mir einfach ein bisschen spiele mit der Energetik. Es geschieht so, es ist ganz lustig und es ist einfach jede Art von Öffnung einfach ist Teil dieses, was geschieht, was das Leben möchte, was gibt, was zu tun ist in dem Moment. Es ist keine Absicht von Öffnung und Befreiung, aber es ist einfach, es ist sowieso so, wahrscheinlich so wie das lustvolle Krabbeln des kleinen Kindes in der Sandkiste und das Erforschen. Und genauso sind die Spiele, die transpersonalen Spiele in Gruppenprozessen zwischen Menschen. Die Spiele im morphogenetischen Feld. Verantwortungsabsorption. Absorption ist jetzt hier vollkommen gestoppt. Vollkommen gestoppt und es ist immer vollkommen gestoppt, in jedem Moment neu. Und Leben ereignet sich und auch Denken und Planen und Spielen ereignet sich.
Wie hast du den energetischen Millionenspielplatz Berlin erlebt?
Ich war wunderbar. Und es ist einfach so schön, weil es beim zweiten Mal sozusagen auf dem Energielevel bereits begonnen hat. Das ist sehr kräftig. Und diese wesentliche Variante des Wesens, es darf sein, es darf das Unbehagen sein, es dürfen alle Gefühle sein, es ist wirklich dieser Entfaltungsraum der Liebe einfach. Und diese Projektionen dürfen auftauchen und müssen nicht mit dem schulmeisterlichen Lehrer-Schüler-Projektionsbewertungsmechanismus dann etikettiert werden. Oh, jetzt ist mir das passiert, das muss ich zurücknehmen. Sondern es erlaubt sich das Leben, es immer mehr auszuspielen und dann in dem Ausspielen erkennend, in Gewahrsein spürend und dann Betroffenheit und dann ist sowas wie Betroffenheit, Berührtsein, Rücksichtnahme eine natürliche Folge dessen im Spiel der Öffnung. Und das ist wertvoll, es erprobt sich sozusagen das freie Miteinander, das einfach überall in Setups, wo Menschen zusammenkommen sozusagen. Und da sind gerade die Hotspots so wesentlich, wo das Wesen dort schon spielen kann, um dann auch Einzug zu halten in moderne Erziehungssysteme und gesellschaftliche Orten des Miteinander. Und in der Resonanz, wenn Menschen das sehen und erleben und es eben Klick macht, dann breitet es sich aus und es ist niemals so oder so, sondern es ist eben dieses von innen. Die Loyalität von innen und nicht die Loyalität wiederum an einem bestimmten Ort. So muss es geschehen. Ne? Wir sind vielen Ashrams geschehen, ist was auch wieder sehr stark leitbildorientiert war. Ob es eben gerade als Provokation wie bei Osho wieder mit der Maler, mit dem orangen Quandl einfach, ne? Ganz bewusst sozusagen eingesetzt wurde, um das Ego zu foppen, um endlich zu sehen.
Ja, das war ein schönes Spiel mit der orangen Kleidung und der Maler. Und
es war damals genau die Ausdruckform, die einen Hotspot geliefert hat. Ne?
Und es war auch praktisch, also man erkannte eben diesen Yasin, ne? Oder? Und andererseits war es auch wieder schön, das Spiel so nach den eigenen Bedürfnissen und nach der Situation zu gestalten. Ich habe am Flughafen gearbeitet, eben zu der Zeit teilweise, und habe die Maler versteckt unter der Uniform getragen. Und es hat aber auch Spaß gemacht. Mein Arbeitskollege hat in der Bild-Zeitung von Osho gelesen und hat gesagt, wenn ich an die Macht käme, das wären die Ersten, die ich einsperren würde. Und ich habe daneben gesessen und habe gedacht, wenn du wüsstest...
Ja, es ist einfach die heilsame Unterwanderung aus der Liebe heraus. Aber die Autorität ist eben vor allen Leitbildern und das ist eben genauso wieder das Gefängnis worden, der Sanyasin, dieses emotionale Feld der Erinnerung an Papa Osho. Und das Leben ist jeden Moment schon wieder ganz nach neuen Ufern unterwegs. Ne? Diesen Moment. Also. Es bleibt niemals stehen. Es ist beständig lebendig hier.
Ist es so, dass die Energie von spirituellen Lehrern, selbst wenn sie den Körper verlassen haben, irgendwie feinfühlig, feinstofflich erhalten bleibt? Und oder wie, ich kannte mal jemand, der hat sich auf bestimmte Lehrer konzentriert und dann waren auch für andere Menschen diese Lehrer oder die Qualität der Energie dieser Lehrer spürbar dann im Raum.
Ja klar, Ramana Maharshi hat sein Versprechen gehalten. Klar. am stärksten spürbar in Tiruvannamalai, wo es sehr offensichtlich ist. Und manche seiner engsten Schüler sozusagen waren überrascht, einfach als sie wieder zurückkehrten, auch dem Mahasamadhi, diesem Körper, der da zurückgegeben wurde. Es ist einfach unverändert in derselben Intensität, aber vollkommen hier ist. Und es, wer Ohrnote höre, einfach als überspürbar wird immer mehr. Ne?
Klar. Du fährst jedes Jahr nach Tiruvannamalai. Bietest du da auch Gruppen oder Meetings oder Satsangs an?
Ganz
oder?
Intensive kleine Runden im Freundeskreis. Das ist so für mich so, vielleicht nach dem 10. Mal, dass ich auch ein Retreat heute offiziell. Aber es ist einfach, wer mich fragt und dann vom Herzen dabei sein möchte, der ist einfach dabei. Und so formt es sich. Also es ist.
Das heißt, wenn da jemand Interesse daran hat, kann er dich fragen, wann du reist und dort bist und zur gleichen Zeit dort
sein. Dann geschieht es und dann geschieht die Vernetzung, dann ist der Mensch einfach mit dabei.
Und habt ihr da einen Raum, wo ihr euch dann regelmäßig trefft oder geht ihr um den Berg oder was?
Ja, wir gehen am Berg spazieren. Meistens haben wir eine Production rundherum. Ich bin in meinem Ashram meistens, also bin sehr gerne im Ashram. Und es gibt endlose Frühstücke in der deutschen Bäckerei auf dem Dach. Die dauern manchmal bis in den Abend.
Frühstückssatzang bis von morgens bis abends.
Von morgens bis abends dauern, indem man einfach die Zeit, es ist einfach dieses Vergessen und dieses Glücklichsein einfach.
Und wenn du im Ashram bist, gehst du dann an die Plätze, wo Ramana meditiert hat, in den Raum, oder wo bist du dann, oder ganz unterschiedlich?
Ganz unterschiedlich. Die große Halle, die alte Meditationshalle, wo nach wie vor das Sofa drinnen steht. Ja, die Paksha-Höhle und. Wiederum die Hotspots, wenn du so willst, in Raum und Zeit an den bestimmten Orten, wo der Schnittpunkt und die Energetik besonders deutlich, feinstofflich erlebbar ist und präsent ist und der Geschmack des, der Kraft des Hierseins, die Transparenz durchleuchtet.
Hier in Österreich soll es ja auch einen Berg geben, der so eine starke Ausstrahlung hat, der Untersberg, also ähnlich dem Arunachala. Hast du da Erfahrungen, oder?
Also ich kam in der Reni, war einmal im Untersberg rum, das war in einer zoologischen Exkursion, glaube ich, und da war aber ganz ein schlechtes Wetter und da hat es diesbezüglich keine Erinnerungen an ein Bad. Es wäre interessant, da mal aufschauen. Aber wie gesagt, warum nicht das von innen einfach sprießen zu lassen und dann können wir alle Orte, dann werden alle Orte aus dem Innen heraus, aus der einen Loyalität zu Orten des Lichts. Ne? Und dann ist nicht wieder das Leitbild dieser Fixierung, der Unterscheidung des Geistes, wo man bewerten soll, da hat es die Energie und die ist nicht gut oder gut, oder das ist relativ. Man, klar, dort wo die Särge der Bischöfe im Regensburger Dom zum Beispiel, dort kann schon passieren, dass man da ein bisschen erbebt und in anderen Bereichen von Gotteshäusern auf einmal total sich erhoben fühlt. Und das habe ich, die 80er Jahre habe ich das viel gemacht, das Geomantische unterwegs sein. Aber es ist viel spannender einfach, wenn es überflüssen darf und diese Reinigung und Läuterung und Öffnung und diese Energetik überall hinfließt aus dem Innersten.
Dann ist kein Platz mehr wichtig und jeder Platz möglich.
Jeder Platz ist der richtige Platz und selbst der Einkaufszentrum kann wunderbar sein, einfach, also total in der Stille des Genusses, im Strudel der Energetik. Ich liebe auch die diese Energiewirbel wie gerade in New York, Times Square zum Beispiel, oder in Städten, am Potsdamer Platz in Berlin, und gerade was kribbelt und wow, und wunderbar.
Bietest du diesen Herbst noch Retreats an oder im Winter über Weihnachten, Neujahr? Was steht auf deinem Plan?
Es ist ein Intensivtag in Berlin im November. Es ist ein Intensivtag in Schlegelberg im Dezember. Ich bin am Satsang Festival in Wien. Bin in Wien und in Linz mit ein paar Veranstaltungen. Bin dann hier mit einer kleinen Gruppe von Menschen in Tirol. Bin dann in 5 Tagen in Rechberg, am Beginn der Osterwoche, also von der Tag vor, vor Sonntag bis Mittwoch, Rechberg, Oberösterreich. Ende Juli, 9 Tage Schlegelberg, intensiv. Werde mit Ronny was machen in Marburg. Wie heißt das da oben? In Deutschland. Ganz weit oben, der Frank Tagemann hat mich da gefragt, war ich so in Berlin. Wie heißt das? Es ist in der Nähe von Braunschweig.
Ah ja. Das kann man ja auf deiner Webseite dann finden. Ne?
Das kommt dann sicher rein in die nächsten Wochen. Oder?
Empfiehlst du, wenn Leute zu dir kommen, zu mehrtägigen Veranstaltungen, dass sie schweigen außerhalb von Satsang?
Bei mehrtägigen Veranstaltungen empfehle ich das, ja.
Weil das eine positive Wirkung hat.
Das Leben entscheidet dann in der Kombination mit den Menschen wiederum nicht aus dem Leitbild von vornherein, dass es so sein müsste, sondern eben wiederum in der Interaktion der lebendigen Verantwortung mit den Menschen im morphogenetischen Feld.
Gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Das ewige Thema. Und darüber braucht man nicht reden.
Man braucht nicht reden, aber reden schadet auch nicht.
Das ist wunderbar. Nur aus der Stille heraus kann er nur frei gesprochen werden. Und es ist immer still. Es ist immer still.
Ich habe in einem Zimmer von dir hier in der Wohnung gesehen, dass da mehrere Bilder von Tigern hängen. Sind es Tiere, die du besonders magst, oder?
Die Kraft, die Wildheit, die Schönheit, das Brüllen. Wie Papaji es formuliert, wake up and roar.
Er hat ja, glaube ich, auch gesagt, dein Kopf ist schon im Maul von Tigern. Ne?
Köstlich. Also zerbrich dir nicht den Kopf, sondern
lass ihn dir zerbrechen.
Lass es dir auf der Zunge schmecken.
Jeden Augenblick.
Ewiges Leben.
Ja, dann danke ich dir vielmals für das Interview. Danke.
Danke.
Für alles, was du gesagt hast und nicht gesagt hast.